All Hands on Deck, der Panthenius-Podcast mit Dirk Ammann von der Boot 2026.
Hinak,
Dirk,
wir haben zum ersten Mal auf der Messe, aber jetzt stundenlang, ich glaube von den letzten 4 Tagen, den Song der Messe gehört, hier an Halle 4. Es hat uns irgendwas gefehlt, oder?
Ja, es fehlte irgendwie die ersten Tage. Jetzt war er eben da und auch gleich in der Extended Version. Das fand ich total chillig, hier mal so ein bisschen zu sitzen, so ein bisschen dancen. Ja,
also wer wirklich was erleben möchte hier auf der Messe, der kommt Punkt 10 zur Halle 10?
Ich weiß gar nicht.
10? Zur Halle 10. Die müssen ganz schnell sein.
Ich weiß gar nicht genau, weil der Song geht ja um 10 los. Ob man den draußen auch hört oder ob der wirklich nur für uns
ist. Die sollen ja zu uns kommen, weil wir haben eine eigene Choreo dafür am Stand. Wir haben so ein cooles Personal. Die haben dazu eine Choreo. Es ist einmalig. Also, na gut, okay. Aber das bleibt natürlich uns B2B überhalten. Uns B2B, das ist genau das Thema, Hinak Weiler. Warum habe ich dich eingeladen? Ich werde normalerweise immer von dir eingeladen und darüber bin ich sehr, sehr glücklich, weil ich kriege die tolle Chance, Vorträge zu halten, da scheine ich noch nicht verbrannt zu sein, Vorträge zu halten bei euch auf der Bühne, auf der Refit-Bühne. Ich muss aber vorher wissen, Refit-Bühne, wer ist denn eigentlich Hinak Weiler? Kannst du den mal so zusammenfassen?
Boah, zusammenfassen ist immer schwierig. Ich betrachte mich immer so ein bisschen als Gemischtwarenhändler. Ich mache so verschiedene Sachen und unter anderem eben hier auch für die Boot im Refit Center organisiere ich die Refit Bühne. Das heißt, also das ganze Programm, das da so stattfindet und wen wir da einladen, also auch dich zum Beispiel, dann wir telefonieren dann immer so im August geht das schon langsam los, dann fangen wir so an abzuplanen langsam, wer kommt dran, wer ist dabei und so weiter. Zu mir vielleicht, ich bin Segler, ich bin auch schon gerne lange unterwegs. Ich würde mich selber eher so in der Rubrik Langfahrtsegeln verorten. Also es dürfen gerne große Ozeane und solche Dinge im Spiel sein, auch gerne Einhand. Und damit einher geht halt auch so ein bisschen meine Leidenschaft zum Refit. Ne? Also weil es geht ständig irgendwas kaputt. Neue Boote kann ich mir nicht leisten, also kaufe ich mir immer alte Boote und dann muss man da halt erstmal was dran tun. Und so bin ich dann in die Refit-Szene so ein bisschen reingekommen, habe viele tolle Kontakte gewonnen und die sind
kommt eins zum anderen, wie das immer so bei uns ist. Ne? Manchmal ist man dann in einer Position, wie gesagt, ich wäre gerne Ansager auf dem Dom, aber man kann nun mal nicht alles werden, was man möchte. Rückblickend so ein klein bisschen, ich würde jetzt natürlich fragen, wenn du schon den ganzen Tag über die Messe gelaufen bist, wo kommst du auf der Messe her, aber vielleicht so rückblickend, 25, was war 25 für dich? Und dazu, extra Frage, was möchtest du trinken?
Was ich trinken will, ich nehme gerne ein Käffchen, wenn du einen hast. Das würde ich total super finden. Ja, sehr gern. Wo würde ich, was sind so die Highlights hier auf der Messe? Ich muss ja gestehen, ich bin noch gar nicht so viel rumgekommen, weil die erste Hälfte der Woche ist immer so, sind dann die Referenten rechtzeitig da? Sind die Vorträge am Start und so weiter und so fort? Ne? Das ist dann immer so ein bisschen stressig. Und dann so die zweite Hälfte der Woche, da komme ich dann auch ein bisschen rum. Aber ich bin auf jeden Fall natürlich zu Hause in Halle 15, wo auch viel gesegelt wird. Ich bin natürlich am Refit Center zu Hause und ich glaube, das wäre auch mein erster Anlaufpunkt. Mir da erstmal die Programme angucken von den Bühnen, mir einen Zettel mitnehmen oder auch zu Hause schon auf der Homepage mal gucken, was ich mir anhören will für Vorträge und dann den Rest des Tages da drumherum planen.
Refit Messe, haben schon drüber gesprochen, 1,5 Hallen, Segelboote, gefühlt 500 Hallen, Motorboote. Unterscheidet ihr Messe für Wassersport im Refit Center, Motorboot, Segelboot, Foiler?
Wir unterscheiden das absolut gar nicht. Also ein Boot ist ein Boot in Anführungszeichen. GFK ist GFK. Da ändert sich wirklich nichts dran, ob das jetzt ein Kiel hat oder nicht oder ein Segel drauf ist. Dankeschön. Das ist absolut für uns ein und dasselbe. Wir haben auch ein bisschen natürlich Dinge, so ein Workshop Segelreparatur zum Beispiel. Das macht für Motorbootfahrer nicht so viel Sinn. Aber ansonsten nicht. Nee.
Na gut, Sonnensegel, Stützsegel. Alles möglich auf dem
Boot. Ja, na klar. Also jetzt, wo du es sagst, erschließt es sich mir. Ich habe da noch nicht drüber nachgedacht, aber das ist durchaus natürlich.
Aber das ist halt, finde ich, total wichtig, dass es eben im Grunde eine große, so groß ist sie eben gar nicht, Community ist, eine Community. Und du hast erzählt, du segelst auch gerne ein bisschen weiter und normal gibt es ja diesen Spruch, Blauwassersegler brauchen Schiff in Fuß so lang, wie in Jahren du alt bist. Du hast relativ früh angefangen, wenn ich bedenke, dass du mit einer IW 31 mal über den Atlantik gesegelt bist?
Ich bin mit einer EW 31 über den Atlantik gesegelt, das ist richtig, das war nicht mein erstes Schiff. Mein erstes Schiff war eine Carina 20, mit der bin ich über die Ostsee gesegelt. Also mit der Schiffslänge wird dann auch das Wasser größer. Ich glaube, es ist
obwohl eine EW 31 ist innen nicht viel größer als eine Carina 20, die hat nur mehr Länge.
Ja, also. Und Stehhöhe, also ich hatte ja in der Carina ja nur 1,30 Meter Stehhöhe, ne? Das ist bei mir dann ein bisschen wenig.
Aber 31 Fuß über den Atlantik ist schon, na gut, ist so ähnlich wie mit einer Carina 20 über die Ostsee.
Ne? Also ich hatte das tatsächlich ein paar Mal gehabt, das war ganz witzig. Also drüben in den USA, dann an der Ostküste der USA, liegt man dann mit seinem Schiff. Also man muss sich das so vorstellen, für wenn man jetzt keine EW 31 kennt, die hat so 90 Zentimeter Freibord, ist 2,40 Meter breit. Ja, 31 Fuß klingt lang, aber eben auch nur 2,40 Meter breit. Ist
ein bisschen wie so ein moderner Scherenkreuzertyp, sage ich mal. So ein bisschen ja. Fülligerer, modernerer Scherenkreuzertyp. Genau,
das ist Sparkman Stevens 31 Design. Das war das Letzte, was Sparkman Stevens gemacht hat, bevor sie angefangen haben, die klassischen Swans zu bauen. Also das sieht schon ziemlich so aus, nur halt in kleiner. Und dann liegt man da drüben halt mit einer deutschen Flagge hinten dran und dann kommt da so ein Amerikaner und guckt und so, you took this across that ocean. Ja, und dann...
Without three outboard engines.
Without three outboard engines, ja. Ja, genau, mit 50 Liter Diesel im Tank.
Wie weit bist du da in den Norden hochgekommen? Weil ich meine, also es ist ja wiederum auch ein klassisches Boot. Und wenn du Richtung Newport kommst oder sowas, New England Staaten und so weiter, ja, die sind alle ein bisschen größer. Und
ja.
Dein Boot hat immer geglänzt, aber die glänzen noch mehr.
Ich bin so ein bisschen... so ein bisschen azyklisch gefahren, wie man so schön sagt. Also ich bin tatsächlich von England zu den Azoren und wollte dann eigentlich von den Azoren direkt nach New York. Das hat nicht so ganz funktioniert. Da kam dann zwischendurch so ein bisschen viel Wetter auf uns zu und es wurden dann plötzlich mal 8 Windstärken angesagt.
Und bist du in Grönland angekommen?
Halifax.
Okay.
Also insofern ziemlich weit nach oben. Es war auch sehr lustig beim Einklarieren in Halifax, stand dann da der Zöllner am Steg und guckte so und okay und füllte so seine Papiere aus und so, okay, and, where did you come from? Azores. Und hört er auf zu schreiben, guckt mich komisch an und so, Azores? Have you ever heard about trade winds?
Ja. Und dann hast du dir ein Buch gekauft und hast gesagt, trade winds, Golfstrom.
Nee, ich wollte das nicht. Ich wollte das
aber nicht. Du gehörst nicht zu denen, warum Trump sagt, alle wollen irgendwie die Chinesen und Russen und so weiter, wollen jetzt Grönland haben und so weiter, dass er vielleicht deine IW 31 für sowas gehalten hat.
Nein.
Ich möchte aber auch nicht politisch werden, Entschuldigung. Ja. Musste ich loswerden. Ja. Kam raus. Reefhead Center, lass uns mal dazu kommen. Durch das eigene Boot warst du es gewohnt, aber das hat nicht nur was mit alten Booten zu tun, auch bei neuen Booten muss man ständig refitten, wenn man unterwegs ist. Was kommen für Leute zu euch, die bei euch zugucken? Sind das Leute gezielt, die kommen, die sich den ganzen Tag da aufhalten? Ihr habt ja, das ist ja nicht nur eine Bühne, das ist ja, ihr nennt es eine Werft, ne? So ein klein bisschen.
Ja, so ein bisschen werftmäßig haben wir das schon aufgezogen, auch weil wir halt eben auch diese Workshops drumherum haben, wo wir eben auch die Sachen machen. Was für Leute zu uns kommen, ich sage jetzt mal so, der Normalmensch. So. Also es sind wenig Leute, verständlicherweise, die irgendwie ein Schiff haben und wenn da irgendwas dran ist, dann rufen sie ihren Bootsmann oder ihre Bootsfrau an und
oder
ihren Versicherer und lassen das irgendwie reparieren, sondern das sind Leute, die selbst Hand anlegen. Natürlich oft auch ein bisschen aus Budgetüberlegungen, aber ganz viel halt einfach auch, weil viele einfach auch an dem Bauen Spaß haben dann, ne? Und dann sagen, ja, das finde ich toll.
DIY, wie man heutzutage sagt in Neudeutsch, ist aber auch, finde ich, schon immer Teil des Wassersports gewesen. Also ich meine, wer nicht einen völlig durcheinanderen Werkzeugkasten quer in der Wachskiste verteilt hat, ist eigentlich kein Wassersportler, oder?
Ja. Also ein ordentlicher Werkzeugkasten gehört einfach mit dazu. Und ich glaube auch, also spätestens wenn man sich mit dem Gedanken beschäftigt, ein Gebrauchtboot zu kaufen, und das ist ja eigentlich, ich sage jetzt mal, nicht unbedingt finanziell der größte Markt, aber so im Gesamtstückzahl ist das ja nach wie vor der größte Markt. Da kauft man immer irgendwo auch logischerweise eine gewisse To-Do-Liste mit und auf die muss man sich dann auch ein bisschen vorbereitet haben. Ne?
Hast du ein Gefühl, dass das... nur daran liegt, dass die Leute unbedingt was machen wollen oder vielleicht da, wo sie es machen könnten, sie es vielleicht nicht kriegen, aus irgendwelchen terminlichen Gründen, irgendwie den Service oder es vielleicht nicht gut genug ist oder Oder ist es wirklich dieses Bedürfnis, ich kann das selber?
Also ich glaube, es ist auf der einen Seite recht häufig eher so ein Spargedanke, der im ersten Ansatz da ist. Das kann ich ja selber machen, da muss ich ja keinen für bezahlen. Mhm. Ob das dann am Ende so aufgeht, da können wir ja dann an der Stelle nochmal drüber sprechen. Aber
ich könnte einen separaten Vortrag machen. Ich baue gerade selber ein Haus.
Ja. Häuser bauen ist ungefähr das gleiche Problem wahrscheinlich, genau. Ich glaube, viele haben auch noch immer so diesen Gedanken, auch gerade so dieses, es gehört ja irgendwo aus ein Stückchen so zum Bootseigner-Feeling, zumindest für mich mit dazu, so dieses so im Winter, im Frühling irgendwo in der Werfthalle sitzen und so ein bisschen an seinem Boot rumpütschern und das wieder ein bisschen schöner machen und wieder ein bisschen reparieren, das ist einfach, gehört dazu.
Im Internet gibt es ja ganz viele Videos, ich kann alles selber machen, Riesenlöcher und die kann ich zumachen, ganz einfach easy, popeasy, ein bisschen anschäffen. Und so weiter, bisschen Matsche drauf, Mumpe von hinten, zack, die Bohne. Manchmal frage ich mich so ein bisschen, ob man nicht ein klein bisschen, und das ist sonst immer mein Job, so mit dem Zeigefinger so ein bisschen zumindest so hochhalten könnte und sagen, Leute, wenn das nicht hält, dann ist das Ganze, was vorher draußen sein sollte, drinnen. Also sprich, ihr bringt euch wirklich in Gefahr. Nehmen die Leute das an oder ist das, hast du so eine, spürst du so, nicht nur hier, sondern allgemein so eine Mentalität, mir egal.
Bist du schon mal Auto gefahren? Ich glaube, es ist das Gleiche wie auf der Straße. Also du hast eine Menge Leute, die verstehen, dass gewisse Dinge einen Sinn ergeben und es gibt eine Reihe Leute, die sagen, ja, aber das gilt nur für andere. Und ich glaube, die so ein bisschen Selbstüberschätzung in dem, was man machen kann, was man selber machen kann, ist sicherlich häufig am Anfang da. Ich glaube aber, die wird relativ schnell, wenn man dann angefangen hat, auch so ein bisschen glatt gezogen. Spätestens, wenn man dann eben auch anfängt, im Internet zum Beispiel sich mal so mit anderen Leuten zu unterhalten, die sowas schon länger gemacht haben, die einen dann auch so ein bisschen vielleicht auf die eine oder andere Sache nochmal hinweisen und sagen, ja, die 2,5 Meter Loch, die du da in deinem Boot hast, da kannst du natürlich einfach eine Sperrholzplatte draufsetzen und
anlaminieren. Haben wir bei den Ostseestürmen gesehen, geht ganz einfach.
Ja.
Einfach Sperrholz, Backschrauben, wunderbar. Genau.
Und schiftig. Dann noch ein bisschen Dichtmasse drumherum aus dem Baumarkt und dann hält das erstmal über den Wind. Nein, na klar, das ist sicherlich für einen absoluten Akutnotfall vielleicht erstmal so für eine Stunde oder zwei, aber das danach ist vorbei. Nein, aber es ist schon wichtig, sich auch ein Netzwerk aufzubauen mit Leuten, die wissen, was man vorhat und das auch ein bisschen einschätzen können. Das finde ich, hilft dann häufig beim Einsortieren. Wie gesagt, es ist oft so ein bisschen der Punkt, dass man am Anfang ja gar nicht so richtig genau weiß, was man sich da eigentlich gedacht hat, was man da vorhat. Und dann sitzt du da plötzlich, hast da irgendwie einen Schaden an deinem Schiff und denkst, ja, das kann ich ja reparieren, das haben andere ja auch hingekriegt. Und wir sagen immer, wir haben es nicht gemacht, weil es einfach ist, sondern weil wir dachten, dass es einfach wird.
Gehört ja auch ein klein bisschen dazu. Nun haben wir natürlich die Autos auf der Straße. Okay, optische Dinge kannst du eine Menge machen, aber die gehen alle 2 Jahre zum TÜV. Da ist zumindest so das Grundlegende. Unsere Schiffe gehen nicht zum TÜV, sondern die gehen, wie gesagt, zwischen Bornholm und Mühlen unter oder so. Also je nachdem, ob man mit Golfstrom fährt oder nicht. Also nein,
Ich überlege gerade, wo der Golfstrom zwischen Bornholm und Mühlen durchgeht.
Versuche ja so ein bisschen die Tiefe von deinem Revier mit unserer Nähe, meiner direkten Nähe zu verbinden. Hat nicht funktioniert. Ja. Das ist eben so ein klein bisschen die Sache. Und ich finde, ich bin ja persönlich auch so ein Mensch, also ich bastel so Fahrräder und sage ja, okay, alles klar. Ich kann das nicht besonders gut, aber es ist für mich auch so eine Art Zen. Also sprich, da komme ich so ein klein bisschen runter und dann ist es auch toll, nur ist es eben manchmal die Grenze gesetzt. Die Industrie hilft ja ganz gut, also die Materialien, so Bootsbaumaterialien zu bekommen oder Segeltücher, kein Problem.
Also es gibt so ein paar Sachen, also ich weiß, dass wir hatten das gestern zum Beispiel auch auf der Bühne, da haben wir eine Tube Epoxy verlost in unserem kleinen Werftquiz und dann guckte der Kollege natürlich schon noch mal kurz drauf, darf ich das überhaupt an Laien abgeben, ne? Weil es gibt schon so ein paar Sachen, die dürfen auch nur an Betriebe rausgegeben werden, aber prinzipiell, ich sag mal, kriegt man eigentlich fast alles, was man brauchen
kann. Kommt man an alles ran. Ist natürlich ein spannendes Thema. Habt ihr bei euch, und das ist wirklich so ein Jedermannsthema, definitiv, das Thema Anti-Fouling aktueller denn je, weil das ist ein Thema, aktueller denn je?
Ist ein absolutes Thema. Es gibt relativ viele, die da so ein bisschen gerade drumrum machen, so richtig genau. Also wir haben bei uns nur einen Vortrag und einen Workshop, wo das auch thematisiert wird. Wir hätten gerne noch mehr gehabt, aber es ist nicht so einfach, da auch Leute zu finden, die sich hinstellen und eine Meinung finden.
Ich habe ja immer das Gefühl, dass das Thema, es wird an vielen Stellen hochgeworfen und ich finde es extrem wichtig. Das sind Gifte, mit denen wir da wirklich schon seit Jahrzehnten rumfahren und dazu muss man kein Öko, sonst was, hast du nicht gesehen, sein. Ja. Also wir finden es ja schön, wenn wir untertauchen und dann ist da was. Sieht ja irgendwie viel besser aus. Ich habe aber manchmal das Gefühl, dass es nicht angekommen ist bei den Leuten, weil die sagen, ja, unser Wasserschiff ist ja dran, ich nehme genau dieselbe wie vorher und solange ich es kriege oder...
Es ist ja oft, ne? Das ist ja oft, wenn man gerade so in der Wassersportbranche Dinge irgendwie ändert, man trifft halt auf eine enorme, ja, auf so einen Bestandsschutz. Ne? Das hat mein Großvater schon so gemacht und das mache ich auch so. Ich meine, wenn du überlegst, wie lange hat das gedauert, bis es sich durchgesetzt hat, dass wir Anti-Fouling nicht mehr zwischen den Gezeiten im Wedler Yachthafen an der Spundwand malen. Ne? Das sind Dinge, die kann man natürlich mit einer gesetzlichen Verordnung irgendwo so bam reinhauen, aber dann haut man natürlich den Leuten, die das auch, die Zusammenhänge vielleicht noch nicht so ganz durchschaut haben, ein bisschen auf den Kopf. Aber manchmal hilft das auch einfach nicht anders. Also da bin ich tatsächlich, es ist der richtige Weg, gar keine Frage, ja.
Klassisch DIY ist an Booten irgendwas am Motor machen, an Rumpf machen und so weiter, reparieren, verschönern, austauschen, vielleicht ein klein bisschen Elektro. Was aber immer mehr kommt, ist richtig Elektro. Also sprich, vielleicht richtig, also fängt ja an mit ich wechsle jetzt die Batterien und jetzt haue ich mich gleich selber in die Nesseln, weil ich mich wirklich ehrlich gesagt damit nicht auskenne. Ich war eben gestern, deswegen muss ich mir ausholen, mit Klaus Röder gesprochen und das Thema Elektro ganz kurz angekratzt und wir haben es irgendwie vereimert mit Lipo, Batterien und Lithium, Eisen und ich habe alles durcheinander geworfen und das müssen wir an anderer Stelle mal klären, das will ich gar nicht machen, aber wenn ich mich als Durchschnittskunden sehe, zeigt das eigentlich schon, dass wir da irgendwie ein Loch haben, wo wir informiert sind. Ist aber ein Riesenthema für die Leute, weil sie auch ein Elektroauto kaufen und so weiter, jetzt wollen sie auch in die Richtung gehen. Habt ihr das Thema bei euch auf der Bühne?
Also eigentlich mal eine der Boom-Vortragssparten bei uns ist Umrüstung Diesel gegen Elektro. Also Elektromotoren, Elektrobatterien aufbauen, also ja, wie du schon sagst hier, alles was irgendwie, ich fasse das jetzt mal so ein bisschen unprofessionell als alles, was mit Lithium zu tun hat, zusammen, in absehbarer Zeit in Anführungszeichen, also absehbar heißt bei sowas ja dann durchaus mal irgendwo so 10, 15 Jahre mit Sicherheit, die nächste Generation Batterien steht ja schon am Start, da ist dann... ganz normal, ich sage jetzt mal etwas lapidar, Kochsalz drin, das ist dann, da fällt einiges weg, dafür gibt es ein paar andere Probleme. Aber ja, das ist ein Riesenthema bei uns und ich beobachte das auch in der Langfahrtszene. Also wir machen ja beim Transozean so regelmäßig auch so Seminare, wo wir auch regelmäßig Leute fragen und da können wir also sagen, bestes Beispiel, letztes Jahr haben wir in unserem Elektroseminar, ich glaube, es waren 8% angegeben, dass sie elektrisch kochen. Dieses Jahr sind es fast 20%, dass sie elektrisch an Bord kochen. Und das, ich sag mal, vor 10 Jahren hätte niemand gesagt, elektrisch auf dem Schiff kochen.
Nun muss ich dazu sagen, also beim Motor, also wenn man jetzt so die Nachhaltigkeitsgedanken pflegt und sagt, ich habe ein 10-Meter-Boot und da ist irgendwie ein 1-2-Zylinder Yanmar drin, der irgendwie 1,5-50 Liter pro Stunde braucht, in den 1,5 Stunden, die ich den in 4 Wochen brauche.
50 Jahre alt ist.
50 Jahre alt. Es hat keine Raketentechnologie stattgefunden mit Elektronik oder sonst etwas. Da weiß ich immer nicht so ganz, wie nachhaltig das ist. Aber bei Gas, sprich jetzt elektrisch kochen, bin ich sehr dankbar, weil Gas ist ein Arsch, kann man einfach sagen, in Schäden. Also, weil es fängt schon mit der Lagerung der Flasche an. Das wissen Leute nicht und so weiter. Ja. Von daher finde ich das ja da auch extrem wichtig.
Aber wo du gerade hier auf den Diesel den Austausch vom Dieselmotor gesprochen hast, also da ist zum Beispiel ein ganz klarer Punkt, ne, dass man einfach sagt, also wenn der 50 Jahre alt ist, wenn der noch läuft, dann macht es aus Nachhaltigkeitsgedanken eigentlich überhaupt keinen Sinn, den gegen den elektrischen auszutauschen, weil der hat seinen, ich sag jetzt mal, CO2 Budget längst aufgebraucht, dadurch, dass er halt so alt geworden ist. Mhm. Wenn ich jetzt einen neuen Motor da reinbaue, ja, dann erzeugt der zwar kein CO2 mehr, aber die Produktion von dem Motor, und das Schiff wird ja jetzt nicht nochmal 100 Jahre alt wahrscheinlich. Mhm. Ne? Also das sind so Dinge, die man mit überlegen muss bei sowas, mhm, finde ich.
Bei der ganzen Investition, und ich weiß, du kennst ja auch blauwasser.de, kennst du einen super, den ich, einen Menschen, den ich super finde, Dr. Möckel.
Mhm. Also der ist bei uns auch.
Lernt jeder mit dem Motor umzugehen. Das ist wirklich, wirklich der Hammer, was man machen kann. Und man sieht, lernt wirklich, dass das keine Raketentechnologie ist und man damit wirklich ganz prima umgehen kann. Gebrauchtboote, klein bisschen auch, spielt die Zeit ein bisschen in deine Hände. Meinst du, wenn die Werften jetzt ein bisschen weniger neue Boote verkaufen, was man so allgemein hört, die einen oder anderen Werft geht's nicht so toll. In letzter Zeit wurden sehr viele Boote gekauft. Der Gebrauchtbootmarkt ist komplett leergefegt worden. Kriegen wir ein bisschen eine Schwemme? Das ist jetzt wirklich ganz subjektiv dein Gefühl, dass wir sagen, so in ein, zwei Jahren haben wir einen Haufen Gebrauchtboote?
Wir haben jetzt schon einen Haufen Gebrauchtboote und es werden immer mehr, weil einfach die Dinger, die gehen ja nicht kaputt. Das ist, ich sage mal, das ist ein bisschen Fluch und Segen vielleicht gleichzeitig. Mhm. Ne? Also wenn die so sehr, sehr lange halten, dann werden es halt immer mehr, gar keine Frage. So. Und wir haben jetzt schon relativ viele Gebrauchtboote am Markt und das drückt natürlich den Preis runter. Mhm. Und ich denke schon, es werden noch mehr werden, weil also gerade auch so diese Delle, die während Corona ja auch entstanden ist, wo extrem viele Leute sich Boote gekauft haben, da ging ja das letzte Schrottboot für viel Geld weg. Die kommen jetzt langsam auch wieder. Mhm. Also ich glaube schon, dass da der Gebrauchtbootmarkt für den Käufer in absehbarer Zeit günstiger wird.
Ja. Also ich denke, dass bei so einer Investition ist es relativ wichtig, ne? Dass man sagt, okay, die Investition, die ich da jetzt reinstelle, ich denke gerade zum Beispiel an diese, da liegt eine mit aller Liebe gebastelte Halle 15, eine Variante. Also man muss ja, die haben wir bestimmt schon fünfmal hintereinander versichert. Also von Eigner zu Eigner will heißen. Und da hat sich jetzt jemand gefunden und hat das Ding also wirklich allerliebst nach seinem Geschmack aufgebaut und hat tierisch Spaß damit. Ob er das wieder rauskriegt?
Nein. Kann ich ganz klar sagen. Nein. Also das ist ja so, also Refit. Es gibt sicherlich mal irgendwo den berühmten Scheunenfund, wo du sagst, Hammer, davon gibt es noch zwei Stück. Kriege ich jetzt irgendwie, was weiß ich, weil sie da seit 20 Jahren in dieser Scheune steht, für 1.000 Euro. Und dann stecke ich da jetzt 15.000 Euro rein, um die wieder richtig tipptopp, dass die aussieht wie damals und original, und ich mache mit 3D-Druck und alles, und das sieht dann wirklich, das sind, alle Teile sind richtig original und super. Und dann kriege ich aber trotzdem nur 3.000 dafür, ne? weil halt das bezahlt dir keiner. Also so eine Variante ist halt, es ist halt eine Variante.
Eine Einheitsklasse, das ist ein hardcore Regatta gesegelt mit Frank Schönfeld ist Weltmeister in Variante. Hallo.
Ja, aber ist halt auch nicht unbedingt mehr das, was heute so, ich sag jetzt mal, sexy ist. Ne?
Es hängt immer vom Revier ab. Also 51 Fuß auf dem Dümmer ist auch nix. Also
ja.
Das kann sein. Also gibt's ein Boot? Also jetzt mal Riva ausgenommen, ne? Also sehen wir im Moment gerade auf dem Oldtimer-Markt. Oldtimer-Markt tierisch gehypt, alles Mögliche wurde gekauft. Porsche ist unbezahlbar, 911. Jetzt geht der ganze Markt runter. Im Bootsbereich, ich habe eigentlich immer das Gefühl, bei den richtig Klassikern, die stecken tierisch Geld rein, außer das Besondere. Aber ein Boot zum Geld verdienen als Geldanlage kennst du nicht, ne?
Nein, nein. Also ein Boot,
Geheimtipp für mich jetzt.
Nee, habe ich leider nur den Geheimtipp zu sagen, wenn du damit Geld verdienen willst, ist das echt keine gute Idee.
Nee.
Also du haust da echt eine Menge Geld rein und du hast eine Menge Spaß davon. Und ich glaube, das ist aber auch das, was dann Spaß macht. Einfach zu sagen, also wenn du das Geld hast, zu sagen, ich mache das Ding jetzt wieder richtig schön und ich kann mich daran freuen, da abends irgendwie hier mit meinem Gläschen in der Werfthalle bei 3 Grad zu stehen und habe die Oberfläche tipptopp lackiert und das ist alles glänzend und alles schicke und da habe ich richtig Spaß dran, mir das dann anzugucken. dann hast du was damit gewonnen. Und das ist mehr als Geld. Aber verdienen tut man mit Gebraucht, also mit Refit-Projekten, gerade so mit den vermeintlichen Schätzchen, eigentlich nicht.
Also vielleicht der Tipp, nie als Arbeit sehen, sondern es ist die Märklin-Eisenbahn, der Weg ist das Ziel.
Segeln ist ein Hobby.
Ne? Und Boote sind die Arbeit dahin. Und ja. Das kann ich auch nur unterschreiben. Das ist eigentlich ein super Schlusswort. Mehr hättest du eigentlich gar nicht sagen können. Also Definition von Hobby, möglichst viel Geld für eine Sache, die so im ersten Augenblick keinen Sinn macht. Aber unser Kopf macht sehr viel Sinn und den befriedigt zu haben. Und genau das ist, wofür diese ganze Wassersportwelt da ist. Ja. Und deswegen sind wir hier und machen dann doch Geschäfte mit Booten, obwohl du gesagt hast, man kann keine Geschäfte mit Booten machen. Das müssen wir nochmal im B2B besprechen. Anderes Thema.
Also, ihr macht ja keine Geschäfte damit, dass ihr Boote verkauft. So.
Das ist ja was anderes. Aber auch jemand hier gehabt, Anfang der Woche, der macht damit ein bisschen Geschäfte. Aber das war jetzt auch überzogen und hatte da mal gar nichts zu tun. Wenn du jetzt hier weggehst, hast du natürlich einen Job, weiß ich, in Halle 10 auf der Refit-Bühne. Aber wenn du jetzt hier weggehen würdest und müsstest nicht zur Halle 10 in die Refit-Bühne, sag jetzt bitte nicht, du würdest ins Hotel gehen und eine Runde schlafen endlich mal, sondern
du meinst,
was würdest du dir denn angucken? So eine coole Axopar hier oder Bravos oder wo du schon mal hier drin bist?
Ich bin jetzt extra ein bisschen früher gekommen heute, weil wir hatten ja gestern die große Party und das ist ja dann ein bisschen anstrengender gewesen. Nein, aber ich werde auf jeden Fall...
Ich dachte, du bist direkt von da, weil das ist kürzer, das ist ja auf dem Weg.
Wir hatten vereinbart, das nicht zu verraten. Nein, also wo ich natürlich hingehen würde, weil es einfach mein Ding ist, Langfahrt, gerne ein bisschen hohe Breiten, gerne ein bisschen irgendwo hin, sind also eigentlich schon so die Schiffe, die, ich sag jetzt mal, nicht so ganz die großen Serien produzieren, so Pur 42 beispielsweise, so ja Schiffe, die irgendwo so ein bisschen Abenteuer ausstrahlen, das wäre mein Ding. Und ja, da gehe ich auch jetzt nicht gleich hin, aber da gehe ich nachher nochmal hin.
Super, und mein Plan, irgendwann kaufe ich mir auch ein altes Boot und ich mache das gar nicht schön glänzend. Ich finde Patina total wichtig bei alten Booten. Also ein bisschen nicht zu schön. Ich sag danke, du kriegst meine Hand. Tut mir leid, ich glaube, dein Kaffee ist alle. Du hättest noch einen gekriegt.
Noch halben habe ich noch.
Noch auf der Messe. Wir sehen uns alle morgen wieder.
Bis dann. Danke. Ciao.